MKG. Meinungen kommen und gehen. Der Podcast.
Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zum Podcast Meinungen kommen und gehen.
Mit Elli und Jule heute aus der Butze. Wobei man sagen muss, jeder hat seine eigene Butze, weil wir sind natürlich räumlich nicht zusammen.
Social Distancing ist hier das Stichwort.
So schaut's aus. Elli sitzt bei sich daheim, ich sitze bei mir daheim und wir haben uns ein, ja, so wie es Kinder machen würden, eine Butze gebaut, um ein kleines Studio zu haben, damit der Raum nicht so hallt. Wir hoffen, es funktioniert.
Ja, genau. Also so unser kleines privates Studio haben wir uns eingerichtet, um die Studioatmosphäre hier daheim irgendeiner Form herzustellen. Jule, erzähl mal, was hast du dir denn da aufgebaut?
Also ich habe mir tatsächlich über meinen Schreibtisch, ich habe vor meinem Schreibtisch eine Wandkonstruktion mit Schubladen, da habe ich die Decke reingesteckt und hinter mir habe ich einfach meine Staffelei aufgebaut und sozusagen ein Zelt gebaut und dann mit Schraubzwingen die Decke an meinem hinteren Regal festgezwängt.
Ja, wie auch immer, genau. Spannend.
Und es ist jetzt sozusagen wie ein Sonnensegel, was man so über die, und links und rechts hängt es aber runter.
Okay, also kurz vor der Aufnahme hast du noch gesagt, mal gucken, ob es hält. Du musst noch ein bisschen gucken, ob die, aber das hört sich nach einer vertrauensvollen Konstruktion an. Also ich bitte.
Ja, wenn das hier vorne mit den Schubladen klappt, dann klappt die Decke vor mir nicht runter. Hinter mir ist alles safe, vor mir könnte es passieren, dass die Decke runterklappt. Aber ich habe ja auch eine schöne Salzlampe angemacht, wegen der Stimmung. Das macht ja so ein schönes, warmes Licht.
Da seid ihr dann quasi dabei, wenn es zusammenkracht bei der Jule, dann...
Genau, dann hört man das, was stimmt.
Ich hocke hier quasi gerade in meinem Regal und habe mir hier Decken quasi rechts, links, vorne und hinten hingehangen. Und das Regal kann man ja meistens dann so ein bisschen... verstellbar machen. Das ist ja dann ziemlich flexibel bei diesem schwedischen Möbelhersteller und da habe ich dann quasi die, die Platte ist ein bisschen höher gesetzt, sodass ich gerade so in der Butze sitzen kann, sozusagen.
Elli sitzt auch in der Butze. Also für mich geht ja quasi ein Kindheitstraum wieder in Erfüllung. Ich habe mir früher als Kind so oft Butzen gebaut. Eigentlich grundsätzlich saß ich irgendwo unter den Tischen unter Decken. Ich fand das immer super. Und jetzt sich wieder so eine Butze zu bauen, finde ich nicht schlimm.
Ja, ich habe das mit meinem Bruder früher auch gemacht. Aber sie haben meistens haben ja gar nicht so viel Aufwand betrieben, sondern haben unsere beiden Decken dann so übereinander. Und dann waren wir meistens schon glücklich.
Wir hatten immer voll die krassen Konstruktionen. Wir haben da Stöcke und Bretter und was weiß ich was geholt, damit wir auch ja in irgendeiner Form sowas wie ein Fort uns bauen konnten. Also da drin konnte man sich bewegen. Da waren dann Kissen, da waren Lampen, da konnte man... ja, sitzen, spielen und sich echt, also quasi sprich, ich habe mir mit Absicht mein Kinderzimmer verkleinert, weil ich es schön fand.
Ja, das ist so heimlich. Es hat bestimmt auch irgendwas Psychologisches, so sich so halt sowas gemütlich zu machen und eng und...
Ja, definitiv. Es ist bestimmt irgendwas Psychologisches, aber auf jeden Fall mag ich es heute noch.
Also, wenn ihr in irgendeiner Form zu meckern habt an der Qualität dieser Aufnahme, dann... bitte honoriert auch, was wir uns hier für Mühe gemacht haben, um hier dies.
Auf jeden Fall. Ja, aber warum wir jetzt hier überhaupt miteinander quatschen? Also die technische Umsetzung ist tatsächlich so: Jeder spricht in sein eigenes Mikrofon daheim und nimmt sich auf und während wir miteinander Videotelefonie betreiben. Und das scheint, ich hoffe, sehen wir dann am Schnitt, ganz gut zu funktionieren. Und das Ganze ist halt aus der Idee entstanden, ja, wir haben jetzt alle mehr Zeit, weil wir daheim sind. Und man muss dazu sagen, wir hatten dieses Vorhaben, einen Podcast zu machen, ungefähr letztes Jahr um die gleiche Zeit.
Stimmt.
Und haben dann beschlossen, wir machen jetzt einen Podcast und haben auch schon eine Domain und alles Mögliche. Wir sind richtig gut vorbereitet und es hat dann einfach nur daran gescheitert, oder es ist dann einfach nur daran gescheitert, dass wir den Podcast nicht aufgenommen haben. Also wir haben welche, stimmt nicht.
Ja.
Elli, stimmt nicht.
Genau. Also wir haben tatsächlich sogar schon vier Podcasts aufgenommen. Eins hat aufgrund der Klimaanlage im Sommer, es war ja wirklich ein sehr heißer Sommer dann, der vergangene, nicht so richtig, also das war nicht sendbar. Es war aber eine sehr interessante Folge, die wir da aufgenommen haben und nie zur Verfügung stellen werden. Ja, und dann eben,
vielleicht machen wir die nochmal.
Ja, vielleicht machen wir die nochmal. Aber 4 Aufnahmen hatten wir schon, der Schnitt war auch schon fertig, aber irgendwie ist es daran gescheitert, das dann zu veröffentlichen. Aber man muss dazu sagen, ja, was hindert uns jetzt denn daran, das jetzt online zu stellen? Na, dazu muss man vielleicht sagen, wir haben angefangen mit dem Thema, was man aus Katastrophenfilmen lernen kann. Und ein sehr großer Teil, also was heißt sehr großer, aber schon ein beträchtlicher Teil dieses Podcasts-Aufnahme bestand auch darin, bestimmte Szenarien so ein bisschen vor dem inneren Auge, wie realistisch ist das in den Filmen und natürlich auch kritisch beleuchtet und alles. Wir haben da auch wahnsinnig recherchiert und so weiter. Wenn man sich das jetzt aber im Zuge dieser Corona-Geschichte nochmal anhört, ist es einfach so ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Sagen wir es so. Ja, beziehungsweise wir haben es vielleicht auch übertrieben und wir wollen jetzt auch keine Angst machen oder irgendwie Panik machen oder so ein Zeug unterstellt bekommen, weil wir persönlich und privat mit dieser Situation recht vernünftig umgehen, eben nicht panisch und aber auch nicht fahrlässig. Wir halten uns natürlich an die Ausgangssperre, so gut es geht. Einkaufen muss man. Ich arbeite auch noch immer, ich muss jeden Tag raus sozusagen. Du hast das Glück, du kannst Homeoffice machen, wobei Glück da jetzt auch relativ ist. Hm. Du bist halt wirklich isoliert, gell?
Das ist tatsächlich richtig, aber ich meine, du bist ja eigentlich eine von denjenigen, für die sie immer um 9 abends klatschen.
Ah ja, genau.
Weiß ich nicht, vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, vielleicht möchten wir das auch aussparen, das Thema.
Vielleicht kommen wir da später einfach nochmal drauf zurück. Ich würde eigentlich uns gern immer noch, ehrlich gesagt, also vorstellen ist jetzt auch blöd, aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal, oder? Also wo kommen wir eigentlich beide her? Wo wohnen wir?
Wir wohnen in Ulm.
Ich wohne jetzt auch in Ulm, genau. Da können wir gleich mal einsteigen.
Genau, also...
ich bin nämlich letzte Woche erst umgezogen von Bayern nach Ulm, also von Neu-Ulm nach Ulm.
Das ist kein schrecklich weiter Weg für die, die es vielleicht jetzt nicht ganz vor Augen haben.
Ist nur ein Fluss ist dazwischen. Und solange es noch Brücken gibt, ist alles in Ordnung, geht der Weg. Auch das wird aber kritisch in naher Zukunft wahrscheinlich. Stichwort Gänstorbrücke, mal gucken.
Okay, das
auf jeden Fall.
Ein regionales Thema einer Brücke, die neu aufgebaut wird, aber im Prinzip so, wie sie gerade dasteht, ist ja wurscht.
Aber auf jeden Fall war es eine spannende Aktion. Unsere WhatsApp-Gruppe hieß Umzug in Krisenzeiten.
Ja.
Und also. Wir haben nämlich am Tag vor unserem eigentlichen Umzugsdatum erfahren, dass in Bayern die Ausgangssperre verhängt wird und sich sozusagen Treffen mit mehr als 2 Menschen sich illegal bewegen, sprich Strafgebühren oder sonstiges erhoben werden könnte und so weiter. Das ist für eine Umzugsaktion, die ja so ziemlich ausschließlich von Helfern lebt, ein Shutdown im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann haben wir tatsächlich nicht gewusst, was machen wir und sind dann spontan an dem Tag, bevor es eben zu spät gewesen wäre, umgezogen. Dementsprechend ungewiss und spannend war die ganze Aktion. Wobei ich aber sagen muss, dass die geplanten Helfer dann stellenweise an dem Tag nicht konnten, klar, aber dafür andere. Und die kamen dann auch und haben noch schnell geholfen, bevor es quasi verboten ist. Somit haben wir das dann eigentlich ganz gut rumgebracht, aber es schwingte die ganze Zeit, so eine ungewisse Geschichte mit.
Ja.
Klappt das jetzt? Kriegen wir noch ein Auto? Also schaffen wir es vor 0 Uhr?
Ja, ich hätte da auch mit dir irgendwie nie tauschen wollen, weil du hast natürlich, also dein Lebenspartner hat ja dann auch quasi eine sehr, sehr quasi verantwortungsvolle, wie ich finde, irgendwie Nachricht an alle geschickt, so nach dem Motto, wirklich nur Leute, die jetzt vielleicht keine Risikogruppen kennen oder halt so, diese Hilfe wird nicht irgendwie in irgendeiner Form erwartet, sondern überlegt wirklich, ob ihr das wollt und so weiter. Also ich hätte halt mit euch auch nicht tauschen wollen. Das ist so eine dumme Situation, in der man einfach umziehen muss. So. Also das ist ja, es gibt ja keine Alternative. Es sind Verträge Verträge sind einfach unterschrieben worden, Verträge gekündigt worden. Ihr musstet da raus.
So. Alles, was da so dranhängt an so Unterfangen wie einen Umzug, ist natürlich in Zeiten von Corona, wenn dann täglich sich irgendwas ändert oder verschärft wird, naja, schon echt für die Leute, die es betrifft, nicht toll,
ja.
Um es ohne Schimpfwort zu sagen.
In eurer Wohnung zieht ja auch jemand ein, man hat davon, also keine Ahnung.
Der zieht jetzt dann auch dann ein, mal gucken, ob das überhaupt so geht und wie der das macht und ob ich da jetzt helfen darf und solche Geschichten. Das sind ja wirklich für einen Umzug blöde Faktoren, muss man mal ganz klar sagen. Ja, aber dennoch ist es aber auch wichtig, diese ganzen Regelungen, Maßgaben jetzt gerade einzuhalten.
Die Situation ernst zu nehmen, ganz klar. Ja. Natürlich.
Also da spaß ich auch nicht und da mache ich mich auch nicht lustig drüber, würde ich echt nicht machen. Ich arbeite eben auch im medizinischen Bereich gerade und ich muss tatsächlich sagen, das Klatschen auf dem Balkon, das hilft mir nicht, das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Muss immer erst so ein krasser Scheiß passieren, dass Leute irgendwie wahrnehmen, dass die Müllabfuhr und die Einkaufsleute, also die Einzelhändler meine ich, und Leute, die quasi das normale Alltagssystem am Laufen halten, auf einmal, doch relevant sind. Entschuldigung, aber das kann man auch eigentlich feststellen, wenn keine Corona-Zeiten sind. Also ganz ehrlich, wenn die Müllabfuhr streikt, dann sind auch alle sauer und sehen erstmal, wie viel Müll man selber produziert und dass es eigentlich schon schön ist, dass das da irgendwie wöchentlich weggeräumt wird. Ja, da muss nicht erst ein Virus grassieren. Und das Gesundheitssystem ist auch bekannt, dass das seit Jahren marode ist und immer mehr privatisiert wird und man das sich immer mehr abguckt von Amerika, wo man jetzt ja sieht, dass es definitiv keine gute Idee war, das jahrzehntelang so zu machen. Ja, klar, natürlich ist es nett und es ist eine nette Geste, aber das hilft dem System halt überhaupt nicht. Ja. Wenn die ganzen Leute, die klatschen, einen Brief ans Bundeskanzleramt oder an die Regierung schreiben und sagen, hey Leute, jetzt mal ganz im Ernst, macht mal was für die Berufe, Tarifverträge und so ein Zeug, bessere Umstände, mehr Personal einstellen dürfen und solche Geschichten in Krankenhäusern und wo auch immer, dann könnt ihr auch klatschen. Dann macht das alles Sinn.
Ja, dann
klatschen wir für
dann
euch.
Dann nehmt ihr es auch ernst. So, ne? Also.
Ja, genau. Und dann würde ich für euch klatschen sozusagen. Weil dann, das würde was bringen. Aber ist egal. In Zeiten von, in Zeiten, in denen wir jetzt nur mal uns befinden, geht jeder damit um, wie er das möchte und wie er das für richtig hält.
Ja, ja.
Ob er jetzt klatscht oder nicht. Ob er was wertschätzt oder nicht. Muss man schon klarkommen. Aber das Einzige, was nicht egal ist, wie man damit umgeht, ist, Klopapier zu kaufen. Eine Packung sollte reichen.
Ja, das Thema wird ja auch in vielen Podcasts immer mal wieder irgendwie behandelt und dann auch irgendwie Witze drüber gemacht und so weiter. Aber es ist halt ein quasi nicht, das Problem hört nicht auf. Ich bin jetzt quasi auch mal wieder betroffen, beziehungsweise überhaupt mal betroffen. Ich suche tatsächlich nach Klopapier. Und weil ich nur noch eine halbe Rolle habe und langsam geht es zur Neige. Und dann habe ich mir von meiner Mutter, die in der Behörde in einem Bundesland im Umweltbereich arbeitet, habe ich mich belehren lassen, dass dieses feuchte Toilettenpapier nicht gut ist für die Kläranlagen.
Yep.
Und dass man das auch nicht benutzen sollte. Das ist aber das Einzige, was gerade noch da ist.
Und ja, es ist das Einzige, was man kaufen kann.
Es ist furchtbar.
Und es ist, also, und was ich jetzt halt auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass die Leute immer noch wie die Bescheuerten mit 4 Packungen Klopapier rauslaufen, weil jetzt steht ja auch an den Regalen immer nur 1 mitnehmen, aber in den Regalen habe ich kein Klopapier mehr gesehen. Also ich weiß nicht, ob dann immer nur 1 erstens mal so wirklich umgesetzt wird oder ob da jetzt bloß ein Zettel hängt, aber vorher gar nichts drin war. Mhm. Also keine Ahnung. Und wenn man sagt ja, diese Versorgung ist gegeben und hier und da und ich sag mal so in sämtlichen Bereichen der Lebensmittel und was weiß ich, also ist ja auch alles da, braucht man ja gar keinen Vogel fahren. Aber wieso immer noch die Regale mit Toilettenpapier leer sind, kann ich ehrlich gesagt jetzt eine Woche später, noch nicht so richtig kapieren, wenn ich ehrlich bin. Und vor allem, wenn das jetzt sich noch länger hinzieht, werden all die Leute, die jetzt kein Klopapier mehr bekommen, wahrscheinlich wieder total fake-mäßig alle einzeln in den Laden gehen und jeder kauft ein Päckchen Klopapier. Also man kann ja einzeln. Jede Person kriegt eine Packung, so steht es ja dran.
Ja.
Und dann hat die Familie am Ende, wenn es 5 Leute sind, dann doch wieder 5 Packungen gekauft, was ja dann wieder sinnfrei ist. Also dann wiederholt sich der ganze Schlamassel ja. Und da ich arbeiten gehe, kann ich schlecht mich morgens gleich um 9 oder wann die Läden aufmachen, hinstellen und mich an die Klopapierschlange einreihen. Also da gibt's ja auch genügend Posts von anderen Pflegekräften oder eben Ärzten und so weiter, die sich genau darüber aufregen, dass die Hamsterleute nicht bedenken, dass die Leute, die systemrelevant sind und für die man ja dann auch klatscht, am Ende aber nicht mal ihren Einkauf bewerkstelligen können, weil alles weg ist. Und danke fürs Klatschen, sozusagen. Hä? Also, ja. Und nehmt die Sachen ernst und nehmt Rücksicht aufeinander. Das ist jetzt der nächste Bereich, den ich vielleicht jetzt mal anspreche, weil ich halt eben in einer Arztpraxis arbeite und wie viel Unwissenheit immer noch unter der Bevölkerung ist, ist unglaublich. Also ich meine, man kommt ja eigentlich, egal ob man jetzt internetaffin ist oder nicht oder ob man einfach nur Fernsehen schaut oder nur Zeitung liest, man hat mittlerweile alle Infos, die man braucht, um zu wissen, wie man sich richtig verhält. Kann mir keiner erzählen, dass er, das wusste ich nicht.
So. Du sprichst jetzt auf diese Grundlage an, dass zum Beispiel Leute bei euch mit Husten auftauchen oder...
Zum Beispiel, oder aber nee, viel schlimmer ist eigentlich, dass die Leute, die husten, sich, also die husten halt, die machen da jetzt keine Armbeuge vors Gesicht. Mhm. So Leute gibt es halt, die sagen halt, ich bin Raucherhusten, aber jetzt in den Zeiten...
muss man so ein bisschen sensibel sein auch, einfach.
Ja, man muss sensibel sein, genau. Erstens mal für die Mitmenschen um einen drumherum und auch... man weiß nicht, ob es nur der Raucherhusten ist. Das ist halt das Problem.
Genau, es geht ja auch gar nicht darum, was es jetzt für ein Husten ist, sondern dass, also ob der jetzt krank ist oder nicht, sondern, also das hatten wir ja alles schon mal durchgespielt, so, also dass man das Thema quasi nochmal von A anfangen muss, das den Menschen dann zu erzählen, das kann natürlich ein bisschen mutigend sein.
Ja, oder auch stellenweise tatsächlich dieser 1,5 Meter Abstand. Das ist doch wirklich eine Info, die hat doch jetzt jeder.
Ja, das ist so ein bisschen...
Dachte ich. Also spätestens nach unserem Podcast hat sie dann jeder.
Ganz bestimmt.
Nein, Spaß. Aber ja. Warum hält man sich da nicht dran? Das ist ja nicht irgendwie aus Schikane, sondern ich, also ganz ehrlich, ich finde es auch irgendwie ein bisschen unangenehm, mich immer so zu distanzieren, so, also so weit weg zu stehen. Aber ganz ehrlich, es gehört halt jetzt einfach zum Alltag dazu und man muss es auch nicht weiter bewerten. Punkt. Also einfach Abstand halten. Mhm. Fertig. Ohne sich dabei was zu denken. Oh, wie nimmt der Gegenüber das jetzt wahr? Scheiß drauf.
Mhm.
Halt Abstand und alles ist gut so. Man möchte ja nicht unhöflich wirken. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für viele auch so ein Problem, weil das halt die Gewohnheit überhaupt nicht ist, so diese Distanzierung so zu wahren. Wenn man das in normalen Zeiten macht, dann wird man eher als, was ist mit der los, abgestempelt und hat die psychische Probleme, warum traut die sich jetzt nicht da hin und warum tut die da so komisch rum, ne?
Hm.
Kennt man ja dieses Bild, wenn jemand da ein bisschen vorsichtiger ist, weil er vielleicht irgendeinen Zwang hat oder was weiß ich, gibt's ja, dann wird man gleich schräg angeguckt. Aber dass es jetzt halt einfach komplett normal ist und nichts mit Zwängen oder irgendeiner Krankheit zu tun hat, das ist noch nicht so drin.
Ja, das kann schon sein.
Ja, weil ich meine, es gibt ja übertriebene Leute, die Hypochonder oder sowas, die haben das schon immer so gehandhabt mit Abstand und ich fasse dich nicht an und hier und da. Ja, okay. Aber jetzt ist es halt einfach so, dass jeder sich so verhalten sollte eigentlich.
Mhm.
Ohne dass es komisch ist.
Ich verstehe, was du meinst. So. Es gibt da jetzt immer so diesen Frame, Masken auf. Also es ist jetzt quasi was immer mehr, wofür immer mehr auch so eine Aufmerksamkeit geschaffen wird, dass man sich in der Öffentlichkeit maskieren kann, um andere zu schützen. Also nicht primär sich selbst, sondern andere zu schützen. Und ich muss sagen, so im Supermarkt, so vor allen Dingen so in so engen Gassen, Die haben sich jetzt nicht plötzlich vergrößert, die Supermärkte. Es gibt so großräumige Supermärkte, es gibt aber auch kleinere, gerade im Großstadtbereich, wo die Mieten dann auch nicht so erschwinglich sind. Dann sind das einfach auch kleinere Supermärkte. Die werden jetzt nicht plötzlich größer oder können ausgebaut oder umgeräumt werden, nur weil wir gerade mal eine Pandemie haben. Und da, da macht es schon Sinn, eine Maske zu tragen, meiner Ansicht nach. Und da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen, also auch ich selber hatte da so Hemmungen, aber ich verurteile jetzt keinen, der da, also nicht unbedingt der, der jetzt ohne Maske reingeht, aber zumindest mit einem Bewusstsein sollte jeder so ein bisschen auch auf andere schauen. So.
Ja, total. Und diese Aktion Hashtag Maske auf oder maskeauf.de, das geht ganz viel von so ein paar Prominenten auch aus, die dazu aufgerufen haben. Und das Ganze wird auch eigentlich jetzt ziemlich gut umgesetzt in Sachen, bastelt euch eure Maske selber oder näht die selber, weil eben ja Versorgungsmangel auch in dem Bereich herrscht tatsächlich. Und ich finde es gut. Also ich trage jetzt privat auch Maske, auf jeden Fall beim Einkaufen und in der Straßenbahn. Also immer da, wo geschlossene Räume sind und man auf Mitmenschen trifft, trage ich eine Maske. Einfach A, um mich zu schützen natürlich und aber auch andersrum, weil ich, ja, will halt nicht schuld sein am Ende, sagen wir es mal so. Ja.
Also es geht mir auch so, ich bin auch ein Mensch, der gerne, ja, nicht schuld sein will, genau. Auch wenn das irgendwie auch ja, so ein bisschen einen eigennützigen Faktor hat, aber na klar, ganz logisch. Ja, also es geht ja auch nicht darum, dann irgendwie beim einsamen Spaziergang an der Donau unbedingt eine Maske zu tragen. Ne? Es geht da wirklich um diese Ermessensfrage und um das Wissen, was gerade quasi in der Welt so geteilt wird und was solche Maßnahmen einfach vernünftig, weswegen man solche Maßnahmen auch als vernünftig bewerten kann. Und das, glaube ich, müssen manche Leute auch vielleicht noch ein bisschen verinnerlichen. Ich fordere jetzt nicht unbedingt alle dazu auf, Masken zu tragen. Ich finde aber, es ist eine gute Idee. Aber was ich noch ansprechen wollte, was ich unheimlich, also auf eine gruselige Art und Weise spannend fand, dieser Weg zu dem Prozess, also dieser Prozess zu dem Moment, in dem wir uns jetzt befinden. Also ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber dieser Prozess vor ein paar Wochen, wo wir eben gesagt haben, ja, mach dich mal locker, so ungefähr, bis zu dem, dass wir jetzt mehr oder weniger isoliert, zumindest physisch isoliert uns bewegen und dieses Social Distancing, dieser Aushandlungsprozess, vor allen Dingen zwischen den Mitmenschen, der war so spannend, weil irgendwie hatte ich dann auch so einen Moment zwischendurch, wo ich dann zum Beispiel Mitmenschen nicht vorschreiben wollte. Also man ist dann ja in bestimmten sozialen Situationen dann zusammen, sowohl im beruflichen, auch privaten Bereich, wo man dann selber erst nochmal irgendwie versuchen muss, rauszufinden, okay, wie schlimm ist es jetzt, wie soll ich mich verhalten, was ist vernünftig, was ist weniger vernünftig. Währenddessen schaut man natürlich auf andere, weil man orientiert sich auch an dem, was andere tun und wie andere sich verhalten. Dem einen ist es vollkommen egal, dem will man jetzt auch irgendwie nicht einschränken und von dem auch nicht einen Vogel gezeigt bekommen, weil man vielleicht irgendwie übervorsichtig ist. Und dem Nächsten, der hat schon irgendwie vielleicht Professor Drosten schon mal ein bisschen genauer zugehört, ist jetzt auch nicht übervorsichtig, aber hat halt schon gemerkt, okay, ist es ernst? Lass mal irgendwie einen Meter Abstand halten. Jetzt sind wir ja bei 1,5, 2. So. Und dieser Aushandlungsprozess ging ja dann irgendwie über 1,5 Wochen. Und das ist ganz schwierig, fand ich das. Und ganz spannend irgendwie so. Hast du damit Erfahrung gemacht?
Also bei mir ging das ja rein theoretisch und auch rein praktisch schon viel, viel früher los. Hm. Da war in Deutschland ja noch gar nicht die Rede von Corona. Da hatten wir die Anweisung, darauf zu achten, wenn Leute aus China reisen, kommen, fragen, ob die Symptome haben. Da ging gerade erst in Wuhan das Ganze los und hatte die ersten Schlagzeilen bei uns in den Medien gemacht. Da fing das schon an, dass wir in der Praxis darauf achten mussten, wo kommen die Leute her und wegen was kommen die jetzt zum Arzt. Also ne, Erkältungssymptome hier und da, war aber Fieber und trockener Husten, vor allem in Kombination, mussten wir dann schon damals direkt ans Gesundheitsamt eigentlich überweisen. Also halt verweisen, sage ich jetzt mal, aber überwiesen nicht, aber verweisen. Und da war hier in Deutschland noch gar kein Thema. Also da war überhaupt noch nichts. Aber da haben wir schon gewusst, dass wir darauf achten müssten, wenn Leute aus dem Ausland kommen. Und das ist ja eigentlich deutschlandweit im medizinischen Bereich dann auch dementsprechend rumgegangen. Also man hat eigentlich von Anfang an schon gewusst, dass das nicht gut wäre, wenn das hier landet. Mhm. So, also das ist, war schon Anfang an mein Bewusstsein, dass man von vornherein auch drauf achten musste. Und nachdem es dann halt eben über die ganzen Skifahrer Südtirol und Italien zu uns gekommen ist, also Skifahrer im Sinne von die Leute, die halt natürlich noch in Südtirol oder Ischgl oder wo man immer liest, noch Skifahren waren und da eben aber schon Corona in einer Form aufgetaucht ist, die noch nicht ganz klar war, aber dann hatten es die Leute natürlich auch und die haben es dann natürlich auch mit zu uns gebracht und waren eben nicht in China im Urlaub. So, da waren die aber schon wieder hier. So, die haben dann sozusagen dann ausgeweitet von China auf betroffene Gebiete wie eben Italien und eben Südtirol und so weiter und so fort. So ging das eigentlich täglich. Also am Anfang wöchentlich und dann täglich eigentlich immer eine neue Anweisung, wenn ich bei der Arbeit war. Und das hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen, nicht schockiert, das fände ich jetzt übertrieben, aber schon so weit aufmerksam gemacht, dass ich dachte, oh aha, da passiert jetzt was. Und deswegen war ich eigentlich von vornherein so ein bisschen geimpft auf das ganze Thema und habe halt von vornherein gewusst, wie man sich da grob verhalten sollte oder eben nicht. Und war dann vielleicht einer der Ersten, die dann noch belächelt werden, wenn sie dann darüber spricht, dass es ja dann doch riskante Geschichte ist und hier und da. Und ich war die Erste, die in meinem Freundeskreis keinen mehr umarmt hat und dann wurde ich noch belächelt so, ne? Oder in Kollegenkreisen, also nicht jetzt im medizinischen Bereich, sondern ich arbeite ja auch noch in anderen Bereichen, wo dann halt, ach, jetzt übertreibst halt und so. Ja, aber na gut. Eine Woche später war es dann jedem klar.
Ja.
Vom Zeitraffer her, so ungefähr. Und und jetzt müssen wir jetzt erstmal damit klarkommen und uns damit auseinandersetzen. Und ich finde auch wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, damit man eben auch einen Zugang dazu findet und auch eine Art für sich entwickelt, wie man sich damit auseinandersetzt, ohne sich jetzt halt natürlich panisch zu machen und das Ende der Welt und was weiß ich. Da liest man ja auch einiges auf den sozialen Plattformen. Soweit würde ich jetzt auf jeden Fall nicht gehen, ganz ehrlich. Es ist halt eine neue Grippe, die rumgeht, gegen die man noch nichts hat. Und wenn man dann gegen die was hat, dann wird es einfach ein jährliches Ding, wogegen man sich wahrscheinlich dann impfen kann und man dann irgendwie besondere Maßnahmen halt mehr wahrnimmt als jetzt wie bei einer normalen Grippe. Bei der Influenza. Wahrscheinlich wird das für uns auch eher normal, dass man mit Mundschutz rausgeht, wenn man selber irgendwie sich nicht ganz gesund fühlt, aber trotzdem noch rausgehen muss, weil man, ja, ne, so, also wie das in den asiatischen Raum schon seit Jahren gehandhabt wird, weil da halt so viele Menschen auf einem begrenzten Raum eben leben. Die machen das ja schon seit Jahren und für die ist es völlig normal im Alltag, dass Leute eine Maske aufhaben. Das würde es bei uns nicht geben und vielleicht gibt es das aber dann halt in Zukunft bei uns auch. So könnte ich mir vorstellen, dass sich das Bild ein bisschen verändert, dass wir halt, was so solche Themen angeht, wie Infektion und Hygiene, tatsächlich da jetzt noch was mitnehmen. Also ich meine das jetzt im positiven Sinne.
Das ist auch spannend. Also ich bin einfach nur, um das Thema nochmal anzuschneiden, über ein Thema, worüber ich eigentlich leider gar nicht so viel weiß, aber durch dieses ganze Corona-Thema werden ja bestimmte Themen, was so Asylpolitik angeht, halt unwahrscheinlich verdrängt. Oha. Und dafür jetzt noch eine Aufmerksamkeit herzustellen in der Situation, die wirklich Ausnahmesituation, in der wir uns jetzt finden, für unsere Perspektive, ist ja wahnsinnig, beinahe unmöglich. Also das halte ich noch für ein Problem, einfach nur, um es jetzt hier nicht ganz ungesagt zu lassen. Das ist halt einfach was jetzt gerade unheimlich untergeht, weil wir einfach nur mit uns selbst beschäftigt sind gerade. Also es wird ja auch viel gerade so irgendwie diese gesellschaftliche Stimmung, dieses Miteinander irgendwie so gerade so in den Himmel gelobt. Aber Ich würd das mal nicht zu hoch halten, weil da gibt es ganz viele Fußnoten, die auch nicht nur Fußnotencharakter haben.
Allein wie man am Toilettenpapier sieht, jeder ist sich selbst der Nächste.
Also es ist ja wirklich das entsetzlich so.
So viel Solidarität im Alltag sehe ich jetzt nicht. Mhm. Vielleicht im Gesamtbild, ja. Im Gesamtbild, wenn man alles betrachtet, bleiben ja wirklich viele zu Hause und ein paar halten sich halt nicht dran, aber der Großteil macht ja bei dieser Maßnahme tatsächlich mit. Ja, aber im Zweifel, ich bin mir sicher, deswegen, ich bin ja schon eher so ein, naja, Menschenskeptiker. Also ich traue dem Menschen eher weniger. Hm. So Menschen sind im Zweifel eigentlich immer auf sich selbst bedacht und also das ist halt so das, was, ich weiß nicht, warum ich das habe oder wo das herkommt, aber vielleicht habe ich das einfach schon so oft beobachtet, dass man im Zweifel immer nur an sich denkt und der andere ist mir wurscht. Ich weiß es nicht.
Naja, ich finde, das kommt also, so ein bisschen auf eine Grundhaltung an. Also ich glaube, du hast im Prinzip recht. Ich glaube aber beides. Also ich denke, ach, die Menschen sind echt scheiße. Also jetzt mal plakativ gesagt. Und ich glaube aber, du kannst in jedem Menschen mit gewissen Mechanismen was triggern. Indem du, also es gibt ja dieses Sprichwort, so wie du in den Wald reinschreist, schallt's auch wieder raus.
Mhm, das stimmt.
Und daran, finde ich, kann man irgendwie so ein Gutmenschentum schon irgendwie aufhängen, indem man sagt, man kann bei den Menschen was triggern und das kommt immer auch zurück. Und was Positives triggern quasi.
Ja, aber das sind so, ich würde jetzt sagen, subkutane Erscheinungen. Mhm. Also sprich, das ist jetzt halt sowas, so ein bisschen, wenn es um nichts wirklich geht, sind die Leute immer super nett. Aber wenn es an die eigene Sicherheit geht, also wenn man sich selbst nicht mehr sicher fühlt, dann ist mir alles wurscht, dann gucke ich, dass ich mich wieder sicher fühle. Und ob das jetzt dann bedeutet, dass ich halt das ganze Klopapier aufkaufe und nicht daran denke, dass andere auch keckern gehen, weißt du, wie ich meine? Oder ob ich eben wie in Amerika meine Waffen horte und jeder, der sich auf mein Grundstück bewegt, wird erschossen. Also keine Ahnung. Mhm. Ne? Das ist natürlich das Oberszenario. Aber ich bin da auch ehrlich gesagt der Meinung, da muss auch regierungsmäßig aus der Politik einiges getan werden, dass sich die Bevölkerung sicher fühlt. Ob das jetzt eben durch diese Zusprechen von Krediten und was weiß ich was ist, oder ob man, jetzt wird zum Beispiel auch die Diskussion darüber wieder laut, das uneingeschränkte Grundeinkommen einzuführen. Mhm. Für mindestens jetzt 3 Monate.
Ja.
Ich find's ganz clever, das jetzt definitiv auch anzusprechen,
ja, definitiv.
Von den Leuten, die das jetzt so, die das schon vorher eigentlich gut fanden. Ja, weil würde jeder sein sicheres, also sicher Geld bekommen und genügend, dass man leben kann, dann würden sich die Leute weniger Sorgen machen und könnten einfach auch daheim bleiben. Also viele gehen ja auch in irgendeiner Form raus oder eben arbeiten, weil das Geld nicht reicht. Mhm. Wenn man aber einfach daheim bleiben könnte, weil man sowieso das Geld zum Leben bekommt, dann würde man sich auch viel strikter, bin ich mir sicher, viel strikter an diese ganzen Maßnahmen halten und wirklich nur rausgehen, wenn man einkaufen muss und sonst gar nichts draußen machen. Aber viele gehen ja tatsächlich jetzt, suchen sich irgendeinen anderen Nebenjob, weil sie in Kurzarbeit gehen, suchen sie sich jetzt natürlich Regaleinräumer und so weiter und so fort, weil das jetzt halt durch die Hamsterkäufe so explodiert ist. Wenn aber alle daheim bleiben würden, würden ja auch viel weniger Leute einkaufen gehen. Nur bedingt halt. Und dann bräuchte man auch jetzt nicht zusätzliches Personal, um Regale einräumen zu müssen. Und so ein Job wird halt jetzt aber dann angenommen, weil man auf der anderen Seite kein Geld mehr verdient. Und wenn jeder sein Grundeinkommen hätte, wäre so eine Quarantänemaßnahme viel besser umzusetzen.
Ja.
Von Haus aus. Und die Leute würden sich von vornherein sicherer fühlen. Weil was macht den Leuten Angst? Finanzielle Not macht jeden Angst.
Also ich glaube schon auch.
Und dann verhält man sich blöd.
Ja, ich glaube schon auch. Also ich finde das schon auch eine wundervolle Utopie. Das
ist meine Meinung.
Das bedingungslose Grundeinkommen, eine wundervolle Utopie. Ich glaube aber, also ich bin halt leider in dem Diskurs nicht so drin. Ich kann aber mir halt schwer vorstellen, dass man von jetzt auf gleich das umsetzen kann, ohne massive strukturelle Probleme auszulösen, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben. So geht die.
Ja gut, aber jetzt in der Zeit, die wir jetzt haben, wäre es ja eigentlich ein gutes Ding, um es mal wie so ein Pilot laufen zu lassen. Weil jetzt haben wir ja die wirtschaftlichen Einbußen so oder so.
Ja, aber an dem Pilot hängen schon trotzdem noch wichtige Jobs. Also ich weiß nicht, das...
Ja, die verlierten ja ihre Jobs auch
nicht. Nee, das ist aber...
Das geht ja nicht darum.
Aber gehen die denn noch hin, wenn du jetzt sagst, bedingungsloses Grundeinkommen? Jeder arbeitet in einem verschiedenen Maße und... Also ich meine, ich glaube natürlich an diese Utopie und ich glaube an Menschen. Ich glaube schon, dass die meisten vielleicht noch hingehen, aber es...
Also ich glaube, ein gewisser Prozentsatz fällt weg. Der würde vielleicht zu diesem Job nicht mehr gehen, aber dem wird irgendwann auch langweilig und dann sucht er sich was, wo er echt Bock drauf hat. Also ich glaube, definitiv werden welche wegfallen, wenn ein bedingungslos, also jetzt unabhängig von der Krisensituation, aber unabhängig, also... Wenn jetzt habe ich den Faden verloren. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Jobs nicht mehr angetreten werden.
Ja, eben.
Definitiv. Aber dafür treten dann andere den Job an oder wiederum andere. Plus, man muss es natürlich in irgendeiner Form auch klug handeln. Also sprich, irgendwelche Leute, die in Kläranlagen arbeiten, die kriegen natürlich mehr Geld. Nicht nur ihr Grundeinkommen, was sie sowieso haben, sondern die verdienen sich dann damit noch richtig eine goldene Nase, weil das sollte honoriert werden. Jemand, der sich um die Scheiße der Bevölkerung kümmert, hat für mich einen Orden verdient.
Also ich bin ja deiner Meinung, aber dieser Aushandlungsprozess ist, glaube ich, nicht so einfach, wie wir denn jetzt hier quasi runterbrechen. Also das musst du ja auch erstmal irgendwo, das muss ja irgendwo entschieden sein. Welche Jobs sind wertvoller als andere?
Und wir machen ja jetzt quasi bloß unsere eigene Utopie.
Ja, ja.
Und ich stelle mir halt vor, dass es so gehen könnte.
Ja, ja.
Also ganz plakativ und runtergebrochen aufs Wesentliche. Also ich bin mir sicher, dass die Leute nicht wollen, dass sie nichts zu tun haben. Sie wollen vielleicht nicht mehr das machen, was sie gerade machen müssen. Das könnte ich mir vorstellen, dass sich da was ändert. Dass dann halt Berufe gewechselt werden, auf kurz oder lang. Weil ich meine, wer arbeitet schon gern in Dreischicht? Bei irgendwas, wo man Metall von A nach B trägt oder schiebt oder schweißt. Es ist jetzt kein erfüllender Job. Und solche Jobs müssen dann halt einfach besser bezahlt werden. Ich meine, weil solche Konzerne verdienen ja auch richtig gut mit dem Produkt, was sie da so herstellen. Und andere Jobs, die dann zum Beispiel sowas wie Webdesigner oder so, solche fancy Sachen oder so, die kriegen halt dann nicht mehr so viel Zuspruch obendrauf. Die haben alle ihr Grundeinkommen. Aber dann würden systemrelevante Berufe nämlich auch dementsprechend bezahlt werden. Weil das sind dann die, wo man noch oben drauf was bekommt, weil diese Berufe wichtig sind fürs System. Verstehe ich, was ich meine? Wo ich hin will mit meiner Interpretation des bedingungslosen Grundeinkommens? Jeder bekommt diese, man sagt 1000 Euro, zack. Und mit der Arbeit, die du tätigst, kannst du dir sozusagen dazu verdienen. Und jemand, der im Pflegebereich oder im Altenheim oder eben in der Kanalisation arbeitet, finde ich, sollte dann mehr dazu verdienen auch von Haus aus, als jemand, der eben, keine Ahnung, in der Bank hockt und irgendwie Kredite bewilligt oder nicht bewilligt oder sagt, oder hier Finanzamt. Oh, das sind größten Gangster, meiner Meinung nach. Keine Ahnung, dass die dann halt einfach, geringeres Geld bekommen, weil die sich auch nicht schmutzig machen, die hocken da den ganzen Tag, also Büroarbeiten generell nicht ganz so krass vergütet werden, wie zum Beispiel eben körperlich schwere Arbeit, weil dein Körper geht ja viel früher kaputt.
Also das finde ich schwierig.
Aber wenn du es nimmst, weil du es nicht mehr machen musst, verstehst du, wie ich meine? Wenn man sich dann dennoch dafür entscheidet, weil man es als wichtig erachtet, dass solche Arbeiten gemacht werden und die Leute, die sagen, ich mache diese Arbeit, finde ich, sollten dann auch dementsprechend besser vergütet werden.
Also ich verstehe, was du meinst, aber ich würde die Berufe halt...
Aber das ist das Problem, was wir jetzt haben. Jetzt fehlt uns der Fachkraft, weil es nicht genügend bezahlt wird. Wir drehen den Spieß einfach nur um.
Ja, ja.
Das ist
also
alles,
ich bin bei dir, aber ich würde jetzt nicht automatisch sagen, dass irgendjemand, der im Büro hockt, irgendwie eine weniger wertvolle Arbeit macht. So. Also, aber...
Nein, aber da muss man ja auch mal das Physische dazu tun. Warum, ich sage ja nicht, dass der Finanzabjob oder der Banker oder so
das geht ja
Arbeit,
jemand, der im Büro
auf jemand verzichten könnte, das meine ich ja nicht. Aber man sollte halt bewerten, dass jemand, der sich körperlich verausgabt bei seiner Arbeit und das quasi sozusagen freiwillig ja in dem Moment tut, sollte, finde ich, mehr verdienen als jemand, der halt körperlich nach 8 Stunden total gechillt nach Hause geht, auch wenn er jetzt geistig dafür was da getan hat. Geistige Arbeit fördert dich ja sogar noch und lässt dich älter werden als alles andere. Also sprich, du tust ja auch noch was für deine Zukunft, wenn du Büroarbeit machst, die dich geistig fordert. Deswegen finde ich aber dennoch, dass derjenige, der eben in der Kanalisation oder den Müll wegfährt oder eben alte Leute pflegt, mehr verdienen sollte, weil der sich körperlich kaputt macht und dementsprechend auch früher stirbt. Der hat nichts von seinem Alter.
Also ich bin da, glaube ich, total bei dir, bei dem, was du versuchst zu erzählen. Aber halt dieses Aufwiegen, hinkt manchmal an vielen Stellen. Weil, also der Bürojob ist nicht zwingend irgendein Finanzberater oder irgendein...
Ja.
Na genau, also es gibt auch Leute...
Es gibt ja, ich weiß schon, was du meinst. Also, aber ich will ja bloß klar machen, dass eben ein in der Zukunft freiwillig gewählter Job, der dann eben zusätzlich honoriert wird, weil es gibt ja genügend Geld sozusagen, jeder hat sein Grundeinkommen, sollte man eben dann schon dementsprechend vielleicht auch mal in die Kategorien umsetzen, dass eben körperliche Arbeit, die den Körper früher fertig macht, man lebt also nicht so lang, dann dementsprechend auch besser bezahlt werden würde, wie ein Job, den man sich freiwillig aussucht, wo man sich körperlich eben nicht so kaputt macht und vielleicht geistig sogar quasi weiterentwickelt, beziehungsweise was dafür tut, weil geistiges Arbeiten also ist definitiv, ist gut für den Kopf und fürs Altwerden. Also es ist einfach wichtig, denn desto früher du quasi aufhörst, dich geistig zu betätigen, desto eher kriegst du Demenz und solche Geschichten, wirst senil. Also man sollte vielleicht, weißt du, das ist jetzt ein Ausgangspunkt, da geht es noch nicht so richtig um, was macht derjenige am Schreibtisch oder was macht derjenige, der körperlich arbeitet, sondern einfach mal, dass man das mal dementsprechend auch honoriert, weil die Leute sich dann nämlich freiwillig dafür entschieden haben, das zu tun, weil sie wissen, das muss auch getan werden. Also diese unattraktiven Jobs, die es gibt, die jetzt gemacht werden müssen, weil die Leute Geld verdienen müssen und diese Jobs sind halt frei, dann mache ich halt das, verdiene aber darin jetzt einfach zu wenig. Mhm. Wenn das anders, verstehe ich, was ich meine, dass man das honoriert, dass man sich dann
also ich verstehe total, was du meinst. Ja, ich verstehe total, was du meinst. Ich würde nur gerne mal einen anderen Aspekt hineinbringen, nämlich den...
Weil nicht jeder kann Webdesigner werden, wenn es so toll ist und fancy.
Ja, klar, also Menschen...
Verstehe ich,
was ich meine? Ja, nee, Menschen sind...
Bringt uns ja nichts.
Ja, Menschen sind verschieden. Bedingungsloses Grundeinkommen ist erstmal eine gute Idee, eine Idee, die vielleicht mehr Fairness in die Gesellschaft bringen würde und ganz viele positive Aspekte hat. Meine Idee ist aber die, also meine Frage ist nur die, wie kommen die Menschen auf die Idee, dass jetzt, und zwar genau jetzt, die beste Idee ist, um das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Da kämen jetzt so viele strukturelle Probleme auf uns zu. Also machen wir uns nichts vor. Bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen ist eine gute Idee, aber eine Riesenherausforderung. Warum genau jetzt?
Na, weil es ja jetzt viele Probleme lösen würde. Ja? Wenn man es jetzt einfach mal machen würde, würde ja für viele... kleine Leute, also gerade Kleinunternehmer, Solo-Selbstständige.
Also bestimmt würde es viele lösen.
Einfach ein sicheres,
aber es würde auch viele schaffen, finde ich.
Ja, na sicherlich, aber es würde erstmal auch viel lösen, weil die jetzt Kohle haben, die haben sie auch noch in 3 Monaten, die reich sind. Das juckt die nicht.
Ja, aber...
Die jetzt von der Schippe fallen, das sind die jetzt einfach die nächsten 3 Monate, wenn es dumm läuft, einfach nichts verdienen oder nur so wenig, dass sie gerade mal Miete zahlen können. Was sollen die denn machen? Verstehe ich, was ich meine? Und darum geht es ja, um solche Sachen aufzufangen. Und nicht jeder ist eben berechtigt dazu, irgendeinen Kredit vom Staat zu bekommen, wie das jetzt halt ausgerufen wird. Weil Leute, die vorher irgendwie Teilzeitangestellte in der Gastronomie, da ist ja ganz oft so, dass man gar nicht mal Vollzeitangestellte, sondern schon vorher nur auf Teilzeit war, also so zur Halbtagskraft. Und dann hat man eigentlich vom Trinkgeld gelebt.
Ja, ja.
Dann hat man mit seiner Schicht sozusagen seine Fixkosten bezahlt und der Rest ging übers Trinkgeld. Also jeder Einkauf, jede Freizeitbeschäftigung hat man mit Trinkgeld bezahlt. Das fällt jetzt weg. Was machen die?
Also
die können jetzt ihre Fixkosten zahlen und sich keinen Meter mehr rühren. Denen reicht das Geld nicht mal für Klopapier.
Ja, also keine Frage. Ich bin absolut, wie gesagt, beide. Ich frage nur aus Unwissenheit, weil ich mir gar nicht so, einfach nur, weil ich mir unsicher bin. Also nicht, weil ich es nicht für eine gute Idee halte und weil ich will, dass für all diese Menschen, und wir haben bestimmt jetzt auch ganz viele ausgelassen, dass für die eine Lösung gefunden wird in der Situation. Also vor allen Dingen auch, aber ja.
Ich merke schon. Wir sind jetzt ja auch nicht die Oberprofis, was Finanzierung von Staaten und sowas betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt natürlich auch bloß einfach so eine Spinnerei, wie ich es mir vorstellen könnte. Ob das so geht, weiß ich ja auch nicht. Also ich bin ja jetzt kein Politiker, ich bin kein Finanzwirt. Ich weiß nicht, wie man das umrechnet. Ich stelle mir halt vor, dass es vielleicht so gehen könnte, wenn man sich der Rechnung mal stellt.
Ja, ja. So. Also ich finde es eine wichtige Diskussion an dieser Stelle und ich bin froh und ganz dankbar, dass diese Diskussion in der Situation, in der wir uns gerade gesellschaftlich global befinden, mitgeführt wird. Ist halt die Frage, was es bringt.
Ich muss immer an die Folge von, ich gucke ja Voyager total gern, bin ja so ein kleiner Trekkie geworden und ich gucke Voyager und da hat die Captain Janeway gesagt, ach ja, als wir dann damals es endlich geschafft haben, Geld abzuschaffen und aufgehört haben, uns gegenseitig zu bekriegen, seitdem läuft es ja eigentlich ganz gut bei uns auf der Erde. Hat sie halt so einem anderen Außerirdischen irgendwie was erzählt und gesagt, ach ja, guck, die haben es kapiert. Also Geld abschaffen. Also weil nicht mehr notwendig, keiner braucht es mehr. Es gibt Replikatoren, die dann einfach replizieren, was du dir jetzt gerade auf deine Speisekarte oder ein Gerät, das du brauchst und so weiter und so fort, wird einfach repliziert. Ho, großartig. Und die Leute haben ja trotzdem alle eine Aufgabe. Da ist ja Vollbeschäftigung auf der Erde zu der Zeit. Jeder hat seine Aufgabe, jeder hat private Karriereziele, die Aufgaben, die er machen möchte, die dazugehören.
Also,
und unliebsame Aufgaben werden von Maschinen natürlich übernommen in der Zukunft.
Also Jule spricht jetzt auf eine Utopie an, Star Trek, ne, die irgendwie weitergeführt wird in verschiedenen Serienformaten und ein Format, da ist sie gerade dabei, das zu gucken und da geht es dann eben auch so ein bisschen um natürlich eine Utopie, die in der Zukunft spielt und
ja, natürlich, aber ich muss dann halt immer schmunzeln und denken, ach ja, wenn wir mal so weit wären. Ne, weil da klappt es ja. Das ist natürlich auch bloß ein Drehbuch, ist mir schon klar.
Ja, ja.
Also ich will da jetzt auch nicht super naiv klingen, aber es ist schon immer irgendwie, wo ich mir denke, ja, das gäbe mir noch Hoffnung, wenn wir das mal irgendwann hinkriegen würden, den Kapitalismus nicht ganz so groß werden zu lassen. Ich finde Kapitalismus bis zu einem gewissen Punkt okay. Darf jeder sein Glück versuchen, ja, bin ich dabei. Aber wenn es dann halt wenn es dann zum Beispiel so weit geht, dass man Krankenhäuser privatisiert, Entschuldigung, nein, da muss auch mal eine Grenze sein. Man kann nicht mit Gesundheit Kapital machen, Entschuldigung, wo leben wir?
Also, dass die Frage nach Gesundheit so beantwortet wird, ist ja sowieso...
Beziehungsweise mit Krankheit Kapital machen, ist ja noch viel schlimmer.
Ja. Also bei Kapitalismuskritik bin ich dann irgendwie, also auf gar keinen Fall raus, finde ich wichtig. Ich kann nur nicht viel dazu beitragen.
Ist ja auch nicht schlimm.
Weil ich
einfach, wir haben ja auch, also nochmal zur Wiederholung, unser Podcast heißt Meinungen kommen und gehen. Also wir sprechen so Dinge an, die wir entweder selber so denken oder gelesen haben, dass Leute es so denken, Meinungen haben. Und darüber unterhalten wir uns eigentlich immer. Das ist eigentlich der Sinn des Podcasts, den wir dann jetzt so auch brav immer wöchentlich raushauen. Wir wissen noch nicht, wie wöchentlich, also welcher Tag oder so.
Und welche Woche.
Das, welche Woche. Nein, eigentlich jetzt in der Zeit könnten wir doch eigentlich wöchentlich.
Ja, na klar.
Fände ich schon ganz cool. So Sonntagnachmittag machen wir das und dann schneidest du bist der technische Typ, definitiv.
Oh yeah.
Und du hast auch gerade ein bisschen mehr Zeit, finde ich, weil du wirklich zu Hause hockst. Und ich bin ja immer noch auch im Umzugschaos. Also unsere Wohnung ist zwar schon bewohnbar, aber es ist noch nicht fertig.
Studio ist schon eingerichtet.
Ja, auch noch. Studio ist schon, ein Butzenstudio ist schon eingerichtet. Genau. Nee, also ich weiß auch nicht. Also man kann definitiv jetzt in Zeiten von Corona und Krisenzeiten definitiv über Utopien in der Gesellschaft mal drüber nachdenken, was würde vielleicht in Zukunft tatsächlich mehr Sinn machen. Oder wo haben wir uns geirrt? Wo war der Weg bis jetzt eigentlich gar nicht mal so gut, wie man jetzt sieht? Ne? Stichwort privatisierte Krankenhäuser. Babe. Das war schlecht. Das ist Punkt. Ne? Und vielleicht kann man da aus der Krise lernen und vielleicht auch in Zukunft dann da vielleicht ja den Kapitalismus sein lassen und aber wo es drauf ankommt, vielleicht mal ein bisschen mehr ja, Menschlichkeit zeigen. Ich weiß nicht, ob das mit Menschlichkeit zu tun hat. Ja, ich will auch nicht kommunistisch denken, das finde ich ja, das passt auch nicht da rein. Jetzt, du weißt, was ich meine, oder? Einfach halt weniger kapitalistisch denken. Ich habe den letzten Satz nicht... Hast du nicht gehört?
Ja, ich habe den letzten Satz jetzt einfach aus technischen Gründen nicht verstanden. Sie zu Hause haben den aber verstanden und können sich da jetzt eine Meinung zu machen.
Jetzt vielleicht sagst du es einfach unser mal. Publikum schon wieder.
Ja, du, ja, soll du oder sie sagen? Das können sie sich, ja, du, sie, du, wir sind du,
das
sind
können, du so? Das können du sie, sich jetzt aussuchen.
Können du sie
können
sich
du,
jetzt.
Können du sich jetzt aussuchen.
Ja, ich bin manchmal, ich habe da so einen Automatismus, so einen Sie-Automatismus. Ist ganz seltsam.
Ich weiß. Ja. Bist halt auch höflich, bist eine höfliche Person.
Ach, danke. Das ist nett.
So grundsätzlich. Aber ich bin immer so, weißt du, wenn wir hier schon so Podcasts und so machen, so wie alle, die reden alle mit du.
Yeah.
Ich weiß nicht, ich finde dann sie irgendwie...
Das sind wir ganz fancy.
Das hat so Klassikradio-Dings, ja, weißt du, wie ich meine.
Ja, ja, die uns einschalten, so die haben quasi das Du uns angeboten, indem sie auf Play gedrückt haben.
Von vornherein, genau. Alles, was wir jetzt hier so geredet haben, ne? Also ihr müsst nicht unserer um Meinung Gottes sein. Willen, nein. Ihr könnt uns auch voll doof finden.
Und ihr habt bestimmt
und uns
noch
deswegen auch immer anhören.
Um uns an uns abzuarbeiten.
Was labern denn die jetzt wieder für blödes Zeug? Ah, der Meinung bin ich ja gar nicht. Dann gerne trotzdem wieder einschalten, weil ne, Meinungen kommen und gehen.
Ja, genau. Also vielleicht, ich weiß nicht, gut, wir müssen jetzt zum Abschluss, vielleicht reden wir einfach so beim nächsten Mal so ein bisschen. Also mich würde zum Beispiel für das nächste Mal interessieren, können wir ja kurz anteasern dann, was für ein Verhältnis du eigentlich zu diesen Podcast-Namen hast. Weil ich habe irgendwie so eine Reise mit diesem Podcast-Namen gemacht und ich könnte mir vorstellen, dass der auf Menschen ganz verschieden wirkt. So, dass manche Menschen irgendwie
da können wir ja, ja. Da können wir gerne dann beim nächsten Mal am Anfang drauf eingehen. Ja. Und dann aber vielleicht mit einem konkreteren Thema uns dann beschäftigen.
Gerne, gerne.
Ja, wir hoffen jetzt aber auf jeden Fall mal, dass die erste Runde jetzt gefallen hat. Und auch wenn man vielleicht nicht der gleichen Meinung ist, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet.
So sieht's aus. Bis zum nächsten
so
Mal.
So sieht's aus. Dann einfach bis zum nächsten Mal. In welcher Woche und an welchem Tag, wir werden es sehen.
Ihr werdet's rausfinden. Ciao.
Ciao.
Free FM. Corona ist da und sie geht nicht weg? Doch keine Sorge, wir sind hier. Braucht ihr Hilfe? Möchtet ihr Hilfe anbieten oder kennt ihr jemanden, der jemanden kennt, der Hilfe braucht?
Dann meldet euch bei uns unter der 0731 938 6284 oder per Mail an wir@freefm.de.
Wir bei FreeFM haben uns mit der Uniklinik Ulm und ulmhilf.de zusammengeschlossen, um eure Hilfsangebote oder Gesuche hinauszusenden.
Deshalb ruft uns an unter Ulm 938 6284 oder per Mail an wir@freefm.de.